Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen heute Abend auf die Suche gehen nach dem Stern von Bethlehem. Und dazu möchte ich zunächst aus Matthäus 2 lesen, bevor wir mit den Dias beginnen. Matthäus 2, ab Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn also steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Bis dahin, das ist bis Vers 12. Nun, wir stehen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Es bereitet sich ein riesiger Teil der Menschheit vor auf eine besondere Feier, 2000 Jahre Christentum. Und wenn wir heute Abend auf die Suche nach dem Stern von Bethlehem gehen, dann ist das natürlich gleichzeitig die Suche nach dem Geburtsdatum des Messias Jesus. Und wir sind natürlich interessiert, stehen wir nun vor einem ganz besonderen Jubiläum der Geburt Jesu, 2000 Jahre, oder gibt es da irgendwelche zeitliche Probleme? Wir gehen nach Bethlehem, an den Ort, einige Kilometer südlich von Jerusalem, wo Jesus Christus, sagen wir mal, ungefähr vor 2000 Jahren geboren worden ist. Hier auf den Feldern Bethlehems wurde den Hirten die frohe Botschaft verkündigt in dieser bedeutungsvollen feierlichen Nacht. Heute ist euch ein Erretter geboren in Davids Stadt, welcher ist Christus, der Herr. Wir haben jetzt ganz am Anfang den Bibeltext aus Matthäus 2 gelesen und jetzt wollen wir im Detail den einzelnen Aussagen genau nachgehen. Denn das ist ja unsere Hauptquelle auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenlande nach Jerusalem, welche sprachen. Wir haben hier eine Zeitangabe, eine sehr grobe, aber wir wissen also, dass die Geburt Jesu stattgefunden hat in der Zeit, als Herodes, das ist Herodes der Große in der Geschichte, gelebt hat. Wir werden sehen, das hilft uns bei der zeitlichen Einordnung. Dann einen zweiten Punkt aus diesem ersten Vers. Es sind Magier gewesen, die aus dem Morgenland nach Jerusalem gekommen sind, die den Stern gefunden haben. Das Wort Magier, Magos im Griechischen, kommt aus dem Persischen. Magavan im Persischen bedeutet Besitzer der Offenbarung. Das war also eine Bezeichnung im engeren Sinn für persische Priestergelehrte. Dann später hat sich die Bedeutung dieses Wortes erweitert, im Sinn von Magier allgemein. Aber wir müssen diese engere Bedeutung jedenfalls besonders ins Auge fassen. Denn diese Leute kamen ja aus dem Morgenland, also aus dem Gebiet des Partherreiches. Und sie kamen nach Jerusalem. Da haben wir eine alte Darstellung aus der persischen Stadt Susa von alten Persern. Das gibt uns so ein bisschen einen Eindruck von diesen Magiern, wie die etwa ausgesehen haben könnten, die eine so weite Reise von vielleicht 1000 Kilometer gemacht haben, um den König der Juden zu suchen, weil sie seinen Stern gesehen hatten. Nun, wie gesagt, die Angabe, dass Herodes damals lebte, zur Zeit der Geburt Jesu, hilft uns weiter. Aber es ist ein Problem. Wenn Sie in Lexika nachschauen, wann ist Herodes der Große gestorben, dann lesen Sie normalerweise 4 vor Christus. Und darum ist es ja auch üblich geworden zu sagen, dass unsere Zeitrechnung einige Jahre daneben liegt, dass also Jesus Christus mindestens etwa 4 vor Christus geboren worden ist. Nun, wie kommt man eigentlich auf diese Zahl? Das hängt mit Folgendem zusammen. Josephus Flavius, ein Jude aus dem 1. Jahrhundert, er war Priester in Jerusalem, hat sehr viel über die jüdische Geschichte geschrieben, damals. Und auch viele Personen, die wir aus den Evangelien kennen, über die berichtet er im Detail. So auch natürlich über Herodes, den Großen. Und er sagt, kurz vor seinem Tod hat es eine Mondfinsternis gegeben. Und nun effektiv in der Nacht vom 12. auf den 13. März, da gab es um 4 vor Christus eine partielle Mondfinsternis. Und aufgrund dieser Mondfinsternis hat sich das so eingebürgert, in den Geschichtsbüchern zu sprechen von dem Todesjahr 4 vor Christus im Blick auf Herodes. Aber es ist zu sagen, am 9.10. Januar 1 vor Christus gab es auch eine Mondfinsternis und die war sogar total. Und jetzt kommt noch dazu, Josephus Flavius berichtet von verschiedenen Ereignissen, die zwischen der Mondfinsternis und dem eigentlichen Tod von Herodes stattgefunden haben. Aber das sind so viele Ereignisse, dass sie hier von der Zeit der Mondfinsternis im Jahr 4 vor Christus bis zum eigentlichen Tod können sie kaum untergebracht werden. Während die die Zeit 9.10. Januar 1 vor Christus bis dann zum eigentlichen Tod, diese Ereignisse kann man besser unterbringen. Weil das Passafest im Frühjahr, das fällt auf März, April, das gibt noch so einen Ansatzpunkt für den Tod von Herodes. Das gibt so die Spannweite. Also 4 vor Christus können wir das schlecht unterbringen, aber 1 vor Christus geht das sehr gut. Das wäre also ein Argument dafür, dass man eher für 1 vor Christus plädieren sollte. Also diese Mondfinsternis, 4 vor Christus oder 1 vor Christus, das sind markante Punkte, wenn es geht um die Suche nach der Geburt Jesu und dem Stern von Bethlehem. Wir gehen zum zweiten Vers. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Es überrascht uns hier, dass Perser, auf jeden Fall Nicht-Juden, Heiden, von so weit her gekommen sind und eine ganz klare Vorstellung hatten von einem Stern, der hinweist auf den König der Juden, der geboren werden sollte. Wir fragen uns, wie sind die eigentlich auf diese Idee gekommen? Und ein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist dieser Titel König der Juden. Es ist nämlich so, Herodes der Große wurde von dem römischen Senat Jahrzehnte früher zum König der Juden eingesetzt. Man hat ihm den Titel gegeben, König der Juden. Und nun haben wir hier natürlich eine unterschwellige Anspielung im Text von Matthäus. Wenn nämlich die Magier fragen, wo ist der König der Juden? Dann ist das genau der Titel, dieser besondere Titel, den Herodes getragen hatte. Aber sie sagen nicht, wo ist der König der Juden, der ernannt worden ist, sondern der dazu geboren worden ist. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Herodes war nur ernannt, aber sie sprechen von einem, der als König der Juden geboren worden ist. Nun, die Frage, wie können Heiden aus dem Morgenland etwas von einem solchen Stern und dem Kommen des Messias gewusst haben? Wir müssen in der Geschichte weiter zurückgehen. Um 605 vor Christus bis 586 haben die Babylonier Kriege geführt gegen den Judenstaat. Sie haben schließlich Jerusalem zerstört und das jüdische Volk als Gefangene abtransportiert nach Babylonien. Hier sehen Sie den Südpalast von Nebukadnezar in Babylon. Einige Jahrzehnte später haben dann die Perser und Meder das babylonische Reich erobert. Und so kamen die Juden, die da in der Zerstreuung in Babylon waren, kamen unter persische Herrschaft. Übrigens, der Prophet Daniel, der war ja als junger Mann hierher geführt worden nach Babylon im Jahr 605 schon. Er musste dann hier studieren an der Universität in Babylon, um nachher in Staatsdienste gestellt zu werden. Und die Perser, als sie Babylon erobert hatten, haben Daniel wieder übernommen als einen ganz hohen Beamten unter dem König Darius. Dieser Prophet Daniel hat also sehr viel Einfluss gehabt auf die hohen Schichten im Babylonischen Reich, aber dann auch im Perserreich. Und natürlich nicht nur er, auch andere Juden haben erzählt von ihrem Glauben und von ihren heiligen Schriften. Und da haben wir eine ganz besonders interessante Prophetie in 4. Mose 24, Vers 17. Das geht zurück auf die Zeit um 1500 vor Christus. Als Israel gerade noch jenseits des Jordans war, in Moab, heutiges Jordanien, und sich vorbereitete dann, um in das Land, das verheißene Land einzutreten. Da sollte Bileam, von den Moabitern gedungen, einen Flüche aussprechen über Israel. Und dieser eigenartige heidnische Prophet kam vom Norden her, in der Nähe vom Euphrat her, und wollte Israel verfluchen. Aber Gott zwang ihn, Israel zu segnen, anstatt zu fluchen. Und in seinen Segenssprüchen hat er Folgendes gesagt, unter göttlicher Inspiration: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Damals, um 1500 vor Christus, sah Bileam, der Seher, dass einmal der Messias kommen sollte. Aber er wusste, das geht noch lange. Nicht jetzt. Und es ist noch nicht nahe. Aber er sah dann deutlich in seiner Vision, es kommt ein Stern hervor aus Jakob, aus Israel. Und das bedeutet Herrschaft, dass ein Herrscher kommt. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Nun können wir davon ausgehen, dass auch diese Prophetie, dieser Hinweis auf den Messias, den Babyloniern und Persern erzählt worden ist von den Juden, die verstreut in diesem riesigen Reich gelebt haben. Und so konnte also in der Tradition dieser heidnischen Priester im Zweistromland und darüber hinaus eine solche Erwartung überhaupt entstehen und wachgehalten werden. Hinzu kommt noch folgende Entdeckung. Vor einigen Jahren hat man einen heidnischen Tempel in Jordanien ausgegraben, in Deir Allah. Und da hat man diese Inschrift gefunden. Man hat sie entziffert. Es ist ammonitisch, eine ganz eng verwandte Sprache mit Hebräisch. Wenn man Hebräisch kann, kann man auch gleich ammonitisch lesen. Und was steht darauf? Es ist hier das Buch des Propheten Bileam. Und es sind ja nur sehr wenig Zeilen, wie Sie hier sehen auf dem Bild, die erhalten geblieben sind. Aber es gibt ganz wörtliche, frappante Übereinstimmungen mit dem Bericht in 4. Mose über Bileam. Also wörtliche Entsprechungen. Und das zeigt nun, wie unter den heidnischen Völkern im Nahen Osten dieser Bileam eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, eine sehr, sehr große Bedeutung hatte. Diese Inschrift stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und so überrascht es also nicht, wenn diese Bileams-Tradition eben wachgehalten wurde im Nahen Osten. Und darum haben die Magier so etwas wissen können. Nun, sie haben in Verbindung mit dem Stern von Bethlehem sicher von der populärsten Ansicht gehört, die durch Kepler, den großen Astronomen Kepler, vorgebracht worden ist. Der Stern von Bethlehem sei eine Konjunktion gewesen von Saturn und Jupiter. Also von zwei Planeten. Kepler hat berechnet, dreimal im Jahr 7 vor Christus sind sich diese beiden Planeten ganz nahe gekommen an 3 Tagen. Und man hat daraus also geschlossen, durch diese Konjunktion sind zwei Planeten so nahe gekommen, dass sie aussahen wie ein großer Stern. Und das wäre dann eben der Wegweiser gewesen für die Magier aus dem Morgenland. Nun, wenn wir vom Bibeltext ausgehen in Matthäus 2, wir haben mehrmals das Wort Stern gefunden. Im Griechischen steht dort Aster. Stern. Das ist verwandt mit unserem Wort Stern. Wenn Matthäus schreiben wollte, dass es Planeten gewesen wären, dann hätte er das Wort Planetes oder Planes verwenden können für Wandelstern, eben Planet, im Gegensatz zu den Fixsternen. Hat er aber nicht. Er spricht über Aster, über einen Stern. Und wie wir noch gleich sehen werden, der über eine längere Zeitspanne geschienen hat, dauernd scheinend war. Das war aber hier nicht der Fall, bei dieser Konjunktion von Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Das ist übrigens noch der Jupiter. Jetzt haben wir gleich beide Planeten. Es kommt aber noch ein Problem dazu. Ich habe das auch auf dem Computer nachgerechnet, diese Konjunktion im Jahr 7 vor Christus. Und wenn man das simuliert, sieht man, diese beiden Planeten sind ganz nahe gekommen, aber doch so weit voneinander entfernt, dass man von Auge sehen konnte, das waren zwei Planeten. Sie sind also nicht so nahe gekommen, dass sie aussahen wie ein Stern. Und das zeigt uns, wir können also diese Planetenkonjunktion, die können wir auch gleich vergessen. Von daher kommt es ja eben, dass man oft sagt, Jesus Christus ist etwa 7 vor Christus geboren worden. Aber das können wir vergessen. Wir gehen weiter in unserer Textanalyse, Exegese von Matthäus 2. Wir wollen das ja gründlich machen, nicht nur so oberflächlich. Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ich habe schon erklärt, das war natürlich wirklich ein Stich ins Herz, wenn man Herodes, der zum König der Juden ernannt worden war, fragte, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und Josephus Flavius schreibt ja viel über Herodes. Wir kennen den Charakter dieses furchtbaren Mannes sehr gut. Es war ein blutrünstiger Mensch. Sogar der Kaiser Augustus hat gesagt, es ist besser, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Das ist ein Wortspiel, weil auf Griechisch Sohn und Schwein tönt fast gleich. Hyos und Hyos. Und es ist wirklich so, Herodes hat nicht davor zurückgeschreckt, viele Angehörige seiner Familie zu ermorden. Sogar seine Lieblingsfrau Marianne hat er umbringen lassen. Er hat auch, eben die Söhne konnten nie ihres Lebens sicher sein. Es war ein furchtbarer Mensch. Einmal hat er auch den ganzen höchsten Gerichtshof von Israel ermorden lassen. Den ganzen Sanhedrin. Ein blutrünstiger Mensch, der dauernd Angst hatte, jemand könnte seinen Machtanspruch in Frage stellen. So ist er bekannt aus der biblischen Geschichte. Also es überrascht nicht, wenn Matthäus berichtet, er wurde bestürzt, als er diese Frage hörte von den Magiern. Und ich muss noch erklären, Herodes war kein Jude. Herodes war ein Edomiter, das heißt ein Nachkomme von Esau. Und wenn Sie nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 25, da war es Gottes Plan, dass Jakob, der Vater von Israel, herrschen sollte über Esau, den älteren Bruder, der Stammvater der Edomiter. Und nun hier haben wir eine Verdrehung, insofern, dass zur Zeit Jesu ein Edomiter über das jüdische Volk herrschte. Und der war dauernd in höchster Angst, er könnte eben seine Macht verlieren. Das erklärt uns auch, warum er das Herodion bauen ließ. Das ist kein Vulkan hier in der Wüste Judäa, sondern das war mal ein ganz gewöhnlicher Hügel. Und durch Tausende von Sklaven hat er den aufschütten lassen, dass er so aussah wie ein Vulkan. Und da oben hinein hat er einen Sicherheitspalast bauen lassen. Eben um sich vor gefährlichen Leuten hier sicher fühlen zu können. So ähnlich wie Saddam Hussein, oder? Der hat auch ganz viele Paläste. Es ist mal ein Zeitungsartikel gekommen mit der Frage, wie viele Paläste braucht ein Präsident? Nun, das kann man auch bei Herodes so anwenden, diese Frage. Also das ist das Herodion, ein Palast ganz in der Nähe von Bethlehem. Aber er hatte auch einen Palast ganz unten beim Toten Meer auf Massada. Sehen Sie diesen Felsen, wie der plötzlich so aus der Tiefebene emporkommt. Der ist strategisch so gut, dass man ihn praktisch nicht erobern kann. Da hat er sich auch noch einen Palast bauen lassen. Hier ein bisschen ein romantischeres Bild. Das ist ein Bild anlässlich der Filmaufnahmen des Kampfes um Massada. Also hier oben war der Palast von Herodes. Nun, wir verstehen, wenn wir diese Hintergründe sehen, umso besser, warum die Bibel sagt, dass er so erschreckt war. Er hat aber noch mehr Paläste. Einen, wie wir noch sehen werden, in Jerusalem, einen anderen auch noch in Jericho. So konnte er also herumwandern und sich ein bisschen sicherer fühlen. Wir lesen Vers 4. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Also Herodes hatte von den Juden erfahren, sie erwarten den verheißenen Erlöser, der durch viele Prophezeiungen im Alten Testament beschrieben worden war. Und jetzt hört er, der soll geboren worden sein. Jetzt geht er zu den Spezialisten, wir können sagen zu den Theologen der damaligen Zeit. Und er wollte sich erkundigen, wie kann man theologisch den Geburtsort des Messias festlegen? Der Christus, das ist einfach das griechische Wort für hebräisch Messias. Er wollte wissen, wo sollte nach der Heiligen Schrift der Messias geboren werden? Und die Theologen können sofort antworten. Vers 5. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben. Da sehen Sie den hohen Priester in seinem vollen Ornat. Auch der war unter den Theologen, die befragt worden sind, über den Geburtsort des Messias. Sie können antworten und zitieren aus der 12-Propheten-Rolle. Da zitieren Sie Micha 5, Vers 1. Eine Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Man wusste das im Judentum, der Messias wird in dem kleinen Städtchen Bethlehem geboren werden. Nicht irgendwo sonst. Die alten Schriften waren also so präzis, nicht irgendwie neblig, also eine vage Vorstellung von einem kommenden Herrscher, sondern ein Punkt nach dem anderen wurde aufgezeigt. Ich habe in meinem Buch Der verheißene Erlöser aufgezeigt, wie detailliert diese Prophetie war. Und ich habe im Ganzen über 300 Prophezeiungen gefunden aus dem Alten Testament, die sich in Jesus Christus, dem Messias, erfüllt haben. Ganz präzise Punkte, die helfen, uns identifizieren zu können, wer ist der Erlöser. Nicht wahr? Die Welt heute besteht aus etwa 6 Milliarden Menschen. Und es ist möglich, mit ein paar ganz wenigen Angaben, vielleicht 5 Punkten, einen Menschen exakt zu identifizieren aus 6 Milliarden Menschen. Wie? Wir brauchen einen Vornamen. Ich heiße Roger zum Vornamen. Nachname? Libby. Das könnte natürlich noch viele geben. Ich habe ja auch gestern gezeigt, im Bibelcode kommen sogar 4 vor. Aber dann hilft vielleicht noch weiter die Straße, an der ich wohne. Delfter Straße 34. Gut, vielleicht gibt es noch mehr Delfter Straße. Vielleicht gibt es auch in Holland, in der Stadt Delft, das ist die Freundschaftsstadt von Aarau, auch eine Delfter Straße. Nun, wir haben die Zahl 34 noch mit dabei und dann die Angabe Aarau. Das macht das Ganze klar. Und vielleicht noch Schweiz. Und mit diesen paar wenigen Angaben kann man einen Menschen aus 6 Milliarden Menschen identifizieren. Aber der Messias ist in viel, viel mehr Details beschrieben worden, sodass wir ihn aus der ganzen Menschheit, aus der ganzen Menschheitsgeschichte heraus exakt aufgrund der Heiligen Schriften bestimmen können, erkennen können. Wir lesen weiter in Matthäus. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeitdauer des noch scheinenden Sternes. Hier habe ich versucht, sehr genau zu übersetzen. Nicht einfach erforschte von ihnen die Zeit des scheinenden Sternes, sondern die Zeitdauer. Es gibt im Griechischen verschiedene Ausdrücke, die sagen, die bezeichnen einen Zeitpunkt, Kairos, oder eine Zeitdauer, Chronos. So kann man also sehr genau unterscheiden, geht es jetzt hier um einen bestimmten Zeitpunkt, an dem ein Stern erschien, oder geht es jetzt hier um die Zeitperiode, über die hinweg ein Stern scheint? Also hier ist es klar eine Zeitdauer. Und das macht eben schon die ganze Planetenkonjunktionstheorie zunichte. Und dann ist es noch so genau des scheinenden Sternes, dass die griechische Form für scheinen drückt hier aus, dass es ein fortdauernder Prozess ist. Darum habe ich in Klammern noch übersetzt mit noch scheinenden Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Herodes war eine Schlange. Hier haben Sie einen Stadtplan von Jerusalem zur Zeit der Evangelien. Hier dieser Palast da mit den drei gewaltigen Türmen, Hippicus, Phasael und Marianne, Turm, das war der Palast von Herodes. Also hierher sind die Magier gekommen. Wir können das sehr, sehr genau lokalisieren heute, weil von diesem Palast noch Überreste sehr gut erhalten sind. Das ist beim heutigen Jaffa-Tor, da wo das Stadtmuseum von Jerusalem ist, David's Tower. Also wenn Sie das nächste Mal nach Jerusalem gehen, dann besuchen Sie natürlich auch den Herodespalast, damit Sie wissen, wo die Magier hingegangen sind. Und wir haben jetzt in unserem Text die Tatsache, dass dann die Magier nach Bethlehem gegangen sind. Das war diese Straße hier runter, am Sultansteich vorbei. Da können Sie auch heute noch da runter spazieren, vom Jaffa Gate her, am Sultansteich. Der ist jetzt allerdings trocken, da macht man Konzerte heute. Da gingen die Magier vorbei, also da, wo dann 2000 Jahre später Konzerte gespielt werden. Das ist die Straße nach Bethlehem. So genau können wir auf die Spuren der Magier uns begeben. Hier sehen Sie eine schöne Rekonstruktionszeichnung von Lane Rittmeier. Was so hell angedeutet ist, das ist die heutige Situation der Davids-Zitadelle beim Jaffa-Tor. Und hier, schön farbig, das sind die drei rekonstruierten Türme des einstigen Palastes von Herodes. Jetzt wollen wir gleich sehen, was man heute noch davon sieht. Da sehen Sie diesen Turm, das ist einer von diesen dreien. Bis auf diese Höhe, das ist noch original. Das sind nämlich ganz typische herodianische Bausteine, die kennt man an Randschlag und Spiegel, an dieser speziellen Form, wie sie da bearbeitet sind. Eindeutig herodianische Bausteine, so gut erhalten. Und das ist nicht das Einzige. Wir gehen weiter in unserem Text, Matthäus 2, Vers 9. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Sie sind also von Jerusalem ein paar Kilometer noch nach Süden gegangen, nach Bethlehem. Und da haben sie das Kindlein gefunden. Denn über diesem Ort, den Sie hier sehen, hier die Hirtenfelder von Bethlehem und im Hintergrund Bethlehem, über diesem Ort sahen sie diesen Stern. Im Zenit oben stand er genau zu diesem Zeitpunkt. Und das war für sie das Zeichen, hier muss er sein. Aber sie hatten ja auch noch die zusätzliche Hilfe jetzt über Micha 5, Vers 1, dass es unbedingt dieser Ort Bethlehem sein musste. Und als sie das so sahen, den Stern im Zenit über Bethlehem, dann freuten sie sich mit großer Freude. Das haben wir schon gelesen. So, noch ein Blick in die Stadt Bethlehem hinein heute. Bethlehem ist natürlich groß heute. Damals war es ein kleines Städtchen von, sagen wir, vielleicht 1000 Bewohner. Ein kleines Städtchen. Aber da sollte der Messias geboren werden. Hier sehen Sie die Geburtskirche in Bethlehem. Nun, man kann sich natürlich fragen, ist das alles religiöse Fantasie? die im Lauf der Kirchengeschichte ja sehr viel, eine sehr große Rolle gespielt hat. Aber aus archäologischen und historischen Gründen gibt es starke Argumente, dass der Ort effektiv der Ort des Stalles kennzeichnet, wo Jesus Christus geboren wurde. Weil in der Herberge, so Lukas 2, kein Raum war. Warum? Die Geburtskirche wurde gebaut im 4. Jahrhundert, zur Zeit von Kaiser Konstantin. Aber man konnte sich orientieren, weil hier an diesem Ort, bei dieser Grotte, es war damals üblich, dass so Grotten in Bethlehem als Stallunterkünfte verwendet wurden, bei einer solchen Grotte gab es einen Adonis-Tempel, einen heidnischen Tempel. Und das geht zurück auf die Zeit von 135 nach Christus. Das war ja die Zeit, nachdem der zweite jüdische Aufstand durch die Römer brutal niedergeschlagen wurde. Mehr als 1 Million Juden kamen damals ums Leben. Und Kaiser Hadrian hatte einen derartigen Judenhass, dass er versuchte, die Juden zu brüskieren, wo er nur konnte. Auf dem Tempelplatz, an dem Ort, wo einst das Allerheiligste stand, da ließ er einen Jupiter-Tempel errichten. An dem Ort von Bethesda, da wo die Heilung des Gelähmten Johannes 5 stattgefunden hatte, da ließ er einen Esculap-Tempel bauen. Für den Gott der Medizin. Interessant. Und nach Johannes 5 war ja das ein Ort, wo man Heilung erfahren konnte. Weiter über Golgatha, da ließ er auch einen Tempel, wahrscheinlich einen Venustempel, errichten, um die messianisch gläubigen Juden zu brüskieren. Und hier in Bethlehem, über diese Stallgrotte, wo die messianisch gläubigen Juden wussten, da war einst Weihnachten, da ließ er einen Adonistempel bauen. Also diese Tradition geht so weit zurück, und darum können wir wirklich denken, dass das der richtige Ort ist. Aber es ist nicht gerade sehr einladend, hier hineinzugehen. Ich zeige Ihnen nicht deswegen diese Bilder, aber einfach, um zu zeigen, das ist geografisch doch der richtige Ort. Wenn auch in einem pervertierten Christentum daraus ein Kult gemacht worden ist, der Gottes unwürdig ist. Matthäus 2, Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Nun fällt ihnen auf beim genauen Lesen, dass hier steht, als sie in das Haus gekommen waren. Da steht nichts mehr von einem Stall. Ja, dann könnte man denken, war das also doch nicht so schlimm, dass man damals keinen Raum hatte in der Herberge. Nun, wir müssen uns überlegen, die Geburt Jesu ist schon längst vorbei. Die Magier haben ja im Morgenland diesen Stern gesehen, der aufgeleuchtet hat zum Zeitpunkt der Geburt. Dann haben sie sich aufgemacht und diese 1000 Kilometer gemacht. Ja, und wie lange haben sie gehabt? Ja, vielleicht 1 bis 2 Monate für die Reise. Also sie kommen schon viel später hierher und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist also nicht mehr der Zeitpunkt der Geburt. Inzwischen hat es wieder mehr Raum gegeben, weil das war ja nur zeitweise so überfüllt in Bethlehem wegen dieser Einschreibung des Kaisers Augustus. Wir kommen noch darauf. Und so hatten sie in der Zwischenzeit hier ein Haus, in dem sie wohnen konnten in Bethlehem. Noch etwas fällt auf. Wenn Sie Lukas 2 lesen, etwas mehr als einen Monat nach der Entbindung musste Maria nach Jerusalem gehen, um die von Mose, 3. Mose 12, vorgeschriebenen Reinigungsopfer darzubringen und Reinigungsrituale. Und dort in Lukas 2 lesen Sie, dass Maria nur Tauben geopfert hat. Das war aber nur dann möglich, wenn man ganz arm war und nicht ein größeres Opfer bringen konnte. Also, sagen wir, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt waren Maria und Josef ganz arm. Sie haben das Mindestopfer nur aufbringen können. Aber mit dem Besuch der Magier aus dem Morgenland, da haben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe bekommen. Nun, da waren sie nicht mehr ganz arm. Und das macht auch deutlich, hier ist also eine klare zeitliche Differenz zu sehen zwischen Weihnachten und dem Besuch der Magier aus dem Morgenland in Bethlehem. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Und schließlich hat eben Herodes gemerkt, dass diese Magier nicht mehr zurückkommen. Und darauf hat er den Kindermord in Bethlehem und Umgebung inszeniert, um den Messias ermorden zu können. Aber Maria und Josef sind mit dem Kind noch rechtzeitig nach Ägypten entflohen. So sind die zeitlichen Ereignisse. Jetzt machen wir einen Sprung in den Evangelien und gehen in die Zeit, wo Jesus Christus aufgetreten ist als Prediger. Das war die Zeit, als Johannes der Täufer kam und in der Wüste predigte und im Jordan, den Sie hier sehen, taufte. Die Taufe der Buße. Er rief das Volk auf, sie müssen ihre Schuld bekennen, umkehren und sich bereit machen, jetzt dem Messias zu begegnen. Das wird im Lukas-Evangelium sehr genau datiert. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war, und so weiter. So führt Lukas Johannes den Täufer ein und dann das Erscheinen von Jesus Christus, der sich taufen ließ von ihm und später begann öffentlich zu predigen und im ganzen Land als Wanderprediger, als wandernder Rabbi umherzureisen. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Wir wissen aus der Geschichte ganz genau, dass Tiberius geherrscht hat von 14 nach Christus bis 37 nach Christus. Von Pilatus wissen wir, dass ihr Landpfleger war, 26 bis 36 nach Christus. Landpfleger oder Präfekt. Nun, 14 nach Christus plus 15, das bringt uns ins Jahr 29 nach Christus. Da im Jahr 29 hat Jesus sich im Frühjahr taufen lassen von Johannes dem Täufer. Danach ging er, Lukas 4, in die Wüste Judäa, 40 Tage und wurde hier versucht. Und danach ging er nach Galiläa, in das verachtete Galiläa und begann hier öffentlich zu predigen, das Reich Gottes zu verkündigen und die Menschen zur Reue und Umkehr zu Gott aufzurufen. Nach Jesaja 9 sollte nämlich der Messias hier beim See Genezareth sein Licht aufgehen lassen. Dort finden Sie diese Stelle, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und dann wird ausdrücklich der See Genezareth erwähnt, diese Gegend, dass hier das Licht aufgehen sollte. Also, das bringt uns so in die Zeit Ende Frühjahr, Anfangs Sommer 29, wo Jesus Christus begann zu predigen. Übrigens, außerbiblisch haben wir auch da Unterstützung. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb in seinem Werk Annales, römische Annalen, über die Christen. Buch 15, 44, da steht über die Christen, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Sie sehen, außerbiblisches Zeugnis stimmt genau historisch überein mit dem Lukas-Bericht, der uns sagt, dass Christus in der Zeit von Tiberius, dem Kaiser Tiberius, gelebt hat und hingerichtet worden ist. Hier in Ermangelung eines Fotos zeige ich Ihnen einen römischen Denar mit dem Bild von Kaiser Tiberius, der uns eben weiterhilft auf der Suche nach Weihnachten und dem Stern von Bethlehem. Jetzt lesen wir in Lukas 3 weiter, Vers 23. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli und so weiter. Also, im Jahr 29, wo dann Jesus Christus beginnt zu predigen, da war er ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, er begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Er war es noch nicht ganz. Interessant ist, dass wir ein Zeugnis haben von Epiphanius. Er lebte 310 bis 403 nach Christus. Und er sagt, als Christus begann zu predigen, war er 29 Jahre und 10 Monate alt. Das würde also auch ein bisschen erklären, was es heißt, eben dieses ungefähr, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Das ist ganz komisch. Und die meisten Leute wissen das nicht, weil man es auch für die normale Rechnung nicht braucht. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Es gibt kein Jahr Null. Das heißt, wie Sie hier sehen auf dem Schema, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus liegt nur ein Jahr. Eben weil es kein Null gibt. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Aber in der Astronomie, da braucht man natürlich ein Jahr Null. Und darum in der Astronomie hat man eingeführt, weil man eine Nullachse braucht zum Rechnen, hat man das Jahr Null eingeführt und das entspricht in der Geschichte dem Jahr 1 vor Christus. Also hier ist das Null. Als Beispiel, wenn Sie sagen, jemand hat gelebt 1000 vor Christus in der Geschichte, dann müssen Sie sagen, astronomisch hat er gelebt 999 vor Christus. Ja, also immer ein Jahr verschoben. Das ist auch so, wenn Sie ein Computerprogramm haben über Astronomie, wo Sie Ereignisse nachrechnen können, dann geben Sie ein geschichtlich, sagen wir 7 vor Christus, und der Computer korrigiert sofort, das ist natürlich 6 vor Christus. Ja? Also eine eigenartige Sache. Nun ist das für uns wichtig, weil wir Jesus Christus finden im Frühjahr, Sommer 29 nach Christus predigte er. Und da war er ungefähr 30 Jahre alt. Jetzt können wir zurückrechnen. Und da merken wir schon, ja, da kommen wir etwa auf 2 vor Christus. Das kann also auch nicht der Halley, der Komet Halley gewesen sein. Denn der Halley erschien ja im Jahr 12 vor Christus. Das war ja auch so ein Anwärter für den Stern von Bethlehem. Und nun wissen Sie auch, warum man oft so Weihnachtsbilder malt mit einem Kometen drauf. Also ein Stern, der einen Schweif hat. Es war nicht der Komet Halley. Und Matthäus hätte ja auch ein Wort dafür gehabt. Auf Griechisch Kometes, Haarstern. Also ein Stern, der Haare hat. Das gab es auch damals im Griechischen. Und das hat er nicht benutzt. Er spricht über Aster, Matthäus 2. Also das hilft uns auch, ein bisschen klar zu sehen, wir vergessen den Halleyschen Komet 12 vor Christus, wir vergessen die große Konjunktion von Jupiter und Saturn 7 vor Christus und wir können auch die neuer Zeit aufgekommene Idee, eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Fixstern Regulus um 3,2 vor Christus. Das können wir auch vergessen, denn es ist uns klar geworden, es ist ja ein lange scheinender Stern gewesen und nicht eine Konjunktion von einem Planeten und einem Fixstern. Was ja nur kurz eben möglich ist, das Zusammenkommen. Jetzt gehen wir aber in unserer ganzen Berechnung weiter. Das heißt, ich möchte nicht, dass Sie bald einschlafen. Wenn es so dunkel ist, machen wir eine ganz kurze Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.